Die erste Missionsreise des Paulus, da ging es von Antioch in Syrien nach Kleinasien. Und Paulus hat überall, wo er war, hat er Kirchen gegründet, auch in Galatien. Galatien war eine römische Provinz in Kleinasien. Und zwar ganz im Süden, könnt ihr sehen, da ist Ikonia, Lystra und Derb. Die waren alle im Südteil dieser Provinz, die hat er zu der Zeit gegründet. Es war 48 nach Christus, Paulus war so circa um die 40 Jahre alt und dann ging es wieder zurück. Und 48 nach Christus schreibt er seinen ersten Brief, den wir überliefert haben, den Brief an die Galater, weil sie seine gute Botschaft ergänzt haben mit Gesetzestreue. Und da sagt er auch im Galaterbrief, wenn ihr jetzt zurückgeht zum Gesetz, dann habt ihr Jesus nochmal gekreuzigt. Gut, er kommt zurück, bleibt nicht lange. 49 nach Christus geht er auf seine zweite Missionsreise. Diesmal direkt nach Kleinasien, vorher ist er über Zypern gegangen. Also er ist sofort nach Kleinasien, besucht all die Gemeinden, die er gegründet hat, setzt dann von Troas rüber nach Mazedonien und bleibt längere Zeit in Philippi. In Philippi geht es ihm nicht gut. Er blieb einige Zeit und hat dann auch in der Synagoge gepredigt und hat Leute bekehrt und hat eine Kirchengemeinde gegründet. Und dann kam eine Sklavin, die immer hinter ihm nachging und gesagt hat, dass der gibt euch die Botschaft von Gott. Und dann irgendwann mal ist ihm zu blöd geworden, hat sich umgedreht, hat gesagt, hat diesen Dämon ausgetrieben aus der Frau und dann konnte sie nicht mehr voraussagen, was los war. Und dann gab es einen Aufruhr, angestachelt von den Besitzern dieser Sklavin. Und Paulus und Silas, der mit ihm war, festgenommen, genau, eingekerkert. Erstmal die Kleider wurden ihnen vom Körper gerissen, sie wurden mit Ruten geschlagen, wiederholt diese Ruten, es war furchtbar, und sind dann eingekerkert worden, die Füße in Stocks, in Eisen. Ja, ich habe ein Bild. Auf alle Fälle, dann mussten sie am nächsten Tag Philippi verlassen. Übrigens, wer war in Philippi geboren? Jemand sehr berühmt? Wer weiß das? Keine Ahnung. Alexander der Große. Die Stadt ist nach seinem Vater benannt. Auf alle Fälle, sie mussten gehen, 160 Kilometer nach Thessalonich, glaube ich, sagt man das auf Deutsch. Thessalonich. Und hat dort auch angefangen zu predigen und wieder gab es einen Aufruhr. Er wurde angeklagt, gegen Cäsar zu predigen, weil er Jesus als König ausgerufen hat, was natürlich tabu war. Und diesmal hat er sich versteckt, der Silas. Die haben sich nicht schlagen lassen, die haben sich versteckt und sind dann bei Nacht und Nebel geflohen aus der Stadt nach Berea. Und von dort dann Athen und dann Korinth. Auf alle Fälle, er ist jetzt in Korinth und schreibt diesen Brief an die Gemeinde in Thessalonich, die er eben gegründet hat, vor ein paar Monaten. Es ist 50 nach Christus. Und er schreibt diesen Brief und will die Gemeinde ermuntern, dass sie so leben, wie Gott es möchte, so leben im Lichte der Ewigkeit, im Licht des ewigen Lebens, dass sie ihr Leben so gestalten, damit sie Gott die Ehre geben. Waren da nicht irgendwie andere Bilder oder was? Ach ja, ist das die nächste? Gib mal. Ja, dann mach die vorherige bitte. Genau. Also, wir lesen in der Apostelgeschichte über die Zeit, wo er in Thessalonich war. Und zwar ging er in die Synagoge, 3 Freitage hintereinander und versuchte die Leute zu To convince, zu, bitte? Du musst das machen mit mir hier oben, weißt du, dann kannst du mich nicht zu überzeugen, dass Jesus der Messias ist, der auch im Alten Testament über den geschrieben wurde und dass dieser Messias sterben musste für die Sünden der Leute und wieder auferstehen würde von den Toten. Und da hat er bestimmt, ich habe jetzt ein paar Verse aus dem Alten Testament dazu geschrieben, aus Jesaja 53 und dann ein paar Verse aus dem 22. Psalm. Und die hat er bestimmt benutzt in seinen Argumenten, dass Jesus der auferstandene Retter ist und dass dies schon vorhergesagt wurde im Alten Testament. Diese hat er bestimmt benutzt. Also innerhalb von diesen 3 Wochen bekehrten sich einige jüdische Männer, viele gottesfürchtige Griechen, die haben normalerweise an das Pantheon der Götter und Göttinnen geglaubt und darunter unter diesen Griechen auch sehr prominente Frauen, die in der Stadt wohnten. Wie gesagt, Paulus musste wieder fliehen. Und wir gehen zur nächsten Folie. Und da schreibt er jetzt an die Gemeinde in Thessalonich, die Leute sind nur ein paar Monate lang Christen, brand new Christians, und er redet über das, was ihm geschehen ist. Also erstmal in Philippi, und ihr könnt lesen, was er da schreibt, uns ist viel Schlechtes widerfahren, also diese der Arrest und die, das Geschlagenwerden und das Eingekerkertwerden. Das Bild hier unten kann man fast nicht sehen. Stocks. What are stocks? They're wooden things that you put your legs in. Wie heißen diese Dinger? Bitte? Fußfesseln, also in Holz. Ja, genau. Und dann gab es, ja, das hast du ja erzählt letzte Woche, was dann geschehen ist mit dem Erdbeben. Und genau, Paulus schreibt über sein Leiden. Und dann, der nächste Vers, die harten Kämpfe, die er in Thessalonich erlebt hat. Wie gesagt, dass er sich verstecken hat müssen und fliehen müssen in Nacht und Nebel. Und dann geht's weiter. Übrigens, er hat das Evangelium, die gute Botschaft, predigen müssen. Er hat sich dazu gezwungen gefühlt. Er hat sich von Gott berufen gefühlt. Und er konnte gar nicht anders. Und deshalb sagt er, das habe ich machen müssen. Also ich habe das nicht gemacht, weil ich eine schöne Reise haben wollte oder weil ich vielleicht Geld verdienen wollte oder weil ich die Welt sehen wollte. Ich habe das gemacht, weil das mein Auftrag war von Gott. Deswegen hat er mich auf diese Welt gesetzt. Paulus will der Gemeinde vor Augen führen, dass er willens ist, viel auf sich zu nehmen. No Christianity light. Auf alle Fälle, er ist willens, Misshandlung und Leiden und Schmerz auf sich zu nehmen, um die gute Botschaft zu verkünden. Über Jesus als den auferstandenen Retter. Und das bezeugt, dass er seine Missionsreisen eben nicht unternommen hat, um sich zu bereichern. Es bezeugt, dass er nicht seine Missionsreisen unternommen hat, damit es ihm gut geht. Nein, er hat es getan, weil er musste. Übrigens, wenn dir jemand sagen sollte, bekehr dich zum Christentum und dein Leben wird wunderbar sein. Du wirst keine Probleme mehr haben, alles wird von dir fallen, du wirst ein wunderschönes Leben haben und dann, wenn du stirbst, gehst du in den Himmel. Glaub ihm nicht. Glaub ihm nicht. Du kannst ein sehr gutes Leben haben, aber ich kann dir auch versprechen, dass dir Schlechtes widerfahren wird. In diesem Leben gibt es keinen No Free Pass. Es gibt keinen Get Out of Jail Free. Wir werden alle leiden zu einem gewissen Grad. Wir werden alle sterben. Wir werden alle, Schlechtes wird uns widerfahren. Jesus hat gesagt, in dieser Welt, was hat er gesagt? Kann mir jemand helfen? Genau. In this world you will have trouble. In dieser Welt wirst du Anfechtungen haben. Aber hab keine Angst. Genau. Where are we? Ja, genau. Jesus hat schon gesagt, seinen Jüngern gesagt, das Leben wird nicht unbedingt leicht sein. Und was Nachfolge bedeutet, es bedeutet nicht nur Partys, freudig sein, hallo, hallo, alles ist gut. Es bedeutet auch, ein Kreuz auf sich zu nehmen, ein Joch zu tragen. Es bedeutet Nachfolge, es bedeutet gehen, wir müssen etwas tun. Es bedeutet, sich selbst zurücksetzen. Und das verstehen viele Leute nicht heutzutage. Dass das Christentum nicht nur das ist, was Gott für uns tut. Das Christentum ist eigentlich, wenn man wirklich Christ ist, dann fragt man sich, wie kann ich Gott dienen? Letztes Mal, als ich gepredigt habe, habe ich das auch schon gesagt. Warum hat mich Gott auf diese Welt gesetzt? Paulus wusste es. Weißt du es? Weiß ich. Warum wir hier sind? Ich meine, Gott hat uns nicht nur hierher geschickt oder auf die Welt gebracht oder zur Welt bringen lassen, damit wir heiraten, Kinder haben, Haus kaufen, Auto kaufen, sterben, begraben. Deswegen bist du nicht hier und deswegen bin ich nicht hier. Es gibt etwas Höheres. Und Gott hat dich auch berufen. Wenn du Christ bist, hat er dich gerufen und berufen. Der Glaube beschützt uns nicht vor den Widrigkeiten, die Bestandteil des Lebens sind. Es heißt nicht, dass wir nicht die Verpflichtung haben, Gott zu dienen oder anderen Menschen mit Barmherzigkeit zu begegnen. Das gehört einfach dazu. Aber auf der anderen Seite sagt Jesus, mein Joch ist leicht. Es scheuert nicht. Warum? Könnt ihr mir das erklären? Wir sollen ein Kreuz tragen, wir sollen ein Joch auf uns haben, wie ein Ochse oder wie ein Pferd oder wie eine Kuh. Aber warum ist es leicht? Könnt ihr mir das erklären? Kann jemand mir das erklären? Warum ist dieses Joch leicht? Nee? Bitte? Wir haben Jesus als Unterstützung, genau. Warum noch? Ihr könnt einfach just speak, just say something. Also, warum? Bitte? Das ist das Leben, okay. Ja. Wenn es kein Joch gäbe, ja, könnte er langweilig werden, genau. Aber warum noch? Okay, genau. Außerdem, es passiert etwas in uns, wenn wir Christ sind. Es gibt uns, gives us the desire. Wir wollen vom Herzen Gott dienen. Es ist nicht irgendwas, ein Zwang von außen oder weil wir uns schuldig fühlen oder weil wir ein Pflichtgefühl haben. Es ist etwas in uns, der Heilige Geist, der besagt, ja, du willst das ja auch. Das ist ja auch richtig so. Genau. Und deshalb, wenn wir es von Herzen wollen, dann ist es nicht schwierig. Wenn du etwas von Herzen machst, ganz gleich was es ist, dann ist es doch eine Freude und keine Plage, oder? Ich mag gern trimmern. Ich weiß, blöd, ja. Aber es stimmt. Ich habe ein Areal von einem Hektar Land. Gehört zwar nicht mir, aber ich darf es bewirtschaften. Und ich trimmer. Akkutrimmer. Das ist das Beste. Und bin dann jeden Tag eine Stunde oder zwei unterwegs. Und dann, wenn ich fertig bin, dann kann ich wieder von vorne anfangen. Aber es ist keine Plage. Leute meinen, ach, der arme Spencer, der trimmert schon wieder. Nein, nein, das mag ich doch. Und das macht mir Spaß. Und das Gleiche ist mit dem Joch, das Gott auf uns legt. Das ist nicht schwer, das scheuert nicht, das reibt nicht, das tut nicht weh, weil wir es von Herzen tragen wollen. Okay, zurück zum Apostel Paulus. Oh, no. Einen Moment. Wisst ihr, was Gott als Verkauf, wie sagt man das auf Deutsch? Verkaufsautomat. Vending Machine. Gott als Verkaufsautomat. Du musst nur ein bisschen Gebet oben einwerfen. Du musst nichts zahlen, kein Geld oder sonst irgendwas. Und Gott gibt dir, was du möchtest. Ist Gott wirklich so? Er verlangt nichts. Christianity light, say your prayer, get your stuff. Yeah. John F. Kennedy, the inaugural speech in 1961, die Adresse, die er gegeben hat, als er angefangen hat als Präsident der USA, gab eine relativ kurze Rede, wahrscheinlich kürzer wie meine. Und am Ende, zum Ende zu, sagt er zu seinen Mitbürgern in der USA, frag nicht, was euer Land für euch tun kann. Don't ask what your country can do for you. Fragt, was ihr für euer Land tun könnt. Ask what you can do for your country. Und kurz danach hat er die ganze Welt angesprochen und hat gesagt, fragt nicht, was Amerika für euch tun kann. Fragen wir doch, was wir zusammen tun können, damit die Menschen frei werden. Und ich glaube, als Christen sollten wir uns das auch diesen Spruch vielleicht umändern und sagen, frag nicht, was Gott für dich tun kann, frag, was du für Gott tun kannst. Und frag nicht, was Gott für dich tun kann, frag, was wir zusammen tun können, damit diese Welt ein besserer Platz ist, damit Menschen frei werden, damit Menschen Veränderung finden, ein besseres Leben haben. Weil allein können wir schon was tun, kann jeder von uns was tun, aber zusammen können wir viel mehr tun. Zurück zum Apostel Paulus, genau. Er hat sich andauernd lebensgefährlichen Situationen ausgesetzt. Und er schreibt im ersten Korintherbrief, dass wenn Jesus nicht auferstanden war, wenn er jetzt eine falsche Botschaft geben würde und es kein Nachleben geben würde, dann sind Christen von allen Menschen, die am bemitleidendsten, they're most to be pitied. Ja, weil eben er kennt sich aus, er hat ja gedarbt, er hat ja ein wahnsinnig schwieriges Leben gehabt als Christ. Vorher als Pharisäer war er angesehen, als Christ war er gar nichts. Und wie gesagt, hat sich jeden Tag in Todesgefahr befasst, begangen. In Ephesus schreibt er, hat er mit menschlichen Bestien gekämpft. Und die Frage ist, würde Paulus das tun, wenn er bewusst eine Lüge verbreiten würde? Hat er die gute Botschaft verbreitet, um Leute zu überlisten, sie zu seinem Nachfolger zu machen? Wäre er bereit, für eine Lüge zu sterben? Und wenn er eine Unwahrheit glaubt und predigt, wäre er eben erbärmlicher als alle anderen Menschen? Let us eat, drink, for tomorrow we die. Dann gehen wir weiter im Thessalonikerbrief, denn wir predigen nicht, um euch irre zu führen und nicht in unaufrichtiger oder betrügerischer Absicht, sondern wir tun es, weil Gott uns zuverlässig gefunden hat und uns deshalb die gute Botschaft anvertraut hat. Es geht uns nicht darum, Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Absichten prüft. Betrüger, die Menschen absichtlich eine falsche Lehre geben, gab es schon immer in der Kirche, schon von ganz am Anfang an. Jesus sprach über diese Wölfe in Schafskleidung, oder? Beware of the false prophets. Also gebt euch in Acht vor den falschen Propheten, sie sind reißende Wölfe. Und Paulus schreibt genau das Gleiche in einem seiner Briefe. In eurer Mitte, in eurer Gemeinde wird es Männer geben, die Herde zerreißen. an ihren Früchten werdet ihr sie kennen. Und was sind die Früchte der falschen Propheten? Ich habe hier ein paar aufgeschrieben. Wir können sie finden im 1. Timotheus Kapitel 3 oder 2. Timotheus Kapitel 3. Ihr könnt es ja sehen. Selbstsucht, Prahlerei, Hochmut, Rücksichtslosigkeit, Geldgier, Korruption, Misshandlung der Mitarbeiter, Herrschsucht, sexuelle Ausschweifungen, falsche Vorhersagungen, verschwenderische Lebensweise, das Vergnügen mehr lieben wie Gott. Und dann lesen wir weiter im 2. Timotheus 3. Sie geben zwar den Anschein, fromm zu sein, doch sie verleugnen die Kraft der wahren Frömmigkeit. Ja. Also, woher weißt du, dass die Leitung hier in dieser Gemeinde oder in der Gemeinde, wo du normalerweise besuchst, dass die okay ist? Woher weißt du das? Ja, das kann man spüren zum Teil. Aber Jesus hat ja gesagt, an ihren Früchten werdet ihr sie kennen. Also man muss schon auf den Lebenswandel und die Persönlichkeit der Leitung schauen. Woher weißt du, dass du nicht ausgenutzt wirst? Dass jemand sich nicht an dir bereichern will? Woher weißt du, dass du nicht einer Sekte angehörst? Woher weißt du, dass dein eigener Glaube nicht Aberglaube ist? Woher weißt du das? Ideen? Ja, du kannst das überprüfen. Wie denn? Ja, wenn du nicht weißt, was in der Bibel steht, dann glaubst du alles, was dir gesagt wird. Du musst als Christ, musst du wissen, was da drin steht. Ansonsten kann ich hier sagen, was ich will. Und wenn du überhaupt nichts weißt, dann denkst du, ja, der Spencer, der hat ja studiert, der wird schon richtig haben. Aber das heißt gar nicht, dass ich es richtig habe. Ich muss die Bibel kennen, damit ich weiß, dass ich nicht in irgendeiner Sekte gelandet bin und mir an ihr Lehren glaube. Okay, weiter schreibt Paulus, und jetzt müssen wir uns beeilen, weil jetzt habe ich keine Zeit mehr. Er schreibt wieder über sich selbst. Wie ihr wisst, haben wir nie mit unseren Worten zu schmeicheln versucht oder aus versteckter Habgier gehandelt. Dafür ist Gott unser Zeuge. Ein paar Verse später schreibt er, ihr erinnert euch, Brüder und Schwestern, wie wir uns gemüht und geplagt haben. Als wir euch die gute Botschaft verkündet haben, haben wir Tag und Nacht gearbeitet, um keinen von euch zur Last zu fallen. Aber es gab schon im ersten Jahrhundert Leiter in der Gemeinde, in den christlichen Gemeinden, die auf Gewinn aus waren. Als ich noch ein junger Mann war, ging ich oft in zu Lectures, also Vorlesungen und Konzerte, christliche. Und wie zum Beispiel Billy Graham und andere auch, Larry Norman und verschiedene, ist das für euch überhaupt ein Begriff? Wahrscheinlich nicht. Das ist vor langer, langer Zeit. Und einer der sehr populären Sprecher, Redner zu der Zeit war Mike Warnke. Mike Warnke, der hat Bücher geschrieben über seine Tätigkeit als hoher Priester in einer satanischen Kirche, hat wahnsinnig viele Bücher verkauft, wurde Millionär, ist dann auf Tourneen gegangen, auch in Vancouver, wo ich war zu der Zeit, und hat dann über seine Tätigkeiten und wie das ist und wie Satan uns überlisten will und so weiter und so fort und was die getan haben, Tiere geopfert und was weiß ich alles. Und dann stellt sich heraus, 1992 ist das aufgeflogen, dass er das alles erstunken und erlogen war. Alles. Genau. Es war alles erstunken und erlogen. Außerdem hat er immer sexuelle Affären gehabt. Während der ganzen Zeit. Aber er ist ja nur ein kleiner Fisch. Er hat genau, du hast recht, Ilse, er hat das gemacht, um sich zu bereichern. Aber es gibt ja noch sehr viel Schlimmere. Okay, hier ist eine Liste von Leuten, die sehr, sehr, die wollen sich bereichern. Die sind auch wahnsinnig reich. Kenneth Copeland, wie viel meint ihr, dass er wert ist? Kannst du euch sagen, wie viel meint ihr, dass er wert ist? Keine Idee? 700 Millionen Euro ist der wert. 700 Millionen, fast eine Milliarde. Naja, die nächste Folie bitte. Diejenigen, die diesen Scharlatan ihr Geld spenden, sind nicht nur Opfer, sondern sie wollen genau das Gleiche wie diese haben. Reichtum. Health and Wealth Gospel. Das Wohlstandsevangelium predigen sie. Eine interessante Pointe. Ich habe das nicht geschrieben. Ein Pastor in den USA hat das geschrieben. Warum würde jemand, der sehr arm ist, sagen wir mal in Nigeria, warum würde diese Person einem superreichen Multimillionär Geld geben, wenn nicht etwas für sie rausspringen würde? Warum würdest du, wenn du in Armut lebst, jemand, der superreich ist, Geld geben, damit er noch reicher wird? Weil er dir verspricht, dass wenn du das tust, dass er entweder dich heilen wird oder dass du selbst reich wirst. Nur so. Naja. Let's jump to Folie 17. Ich bin fast fertig. Also, Paulus schreibt, es ist uns nicht darum gegangen, Menschen von Menschen geehrt zu werden, weder bei euch, anderen, obwohl wir als Apostel diese Autorität hätten in Anspruch nehmen können. Also er schreibt, er war nicht arrogant und herrscherlich, er war demütig, behutsam. Ironischerweise wurde er danach in einem von der Gemeinde in Korinth darüber deswegen kritisiert. Weiter gehen wir zur nächsten. Genau. Ihr selbst könnt es bestätigen, auch Gott ist unser Zeuge, wie unser Verhalten bei euch in jeder Hinsicht korrekt, tadellos und ehrfürchtig war. Ich habe diese Woche ein bisschen nachgeforscht und habe ein paar Sexskandale, nicht nur ein paar, sehr, sehr viele, nachgeschaut. Und was mich hier an dieser Liste am meisten schockiert hat, war Ravi Zacharias und Bill Hybels. Die habe ich jahrzehntelang als Pastor und als Christ geehrt, gedacht, das sind als Vorbild gehabt. Und dann stellt sich heraus, das hat mich dann irgendwie schon schockiert. Die nächste Folie ist ein paar Megakirchen in Kanada, in der USA, die Türen haben zumachen müssen, eben wegen diesen Ausschreitungen. Und danach sind die Leute abgegangen und dann haben sie kein Geld mehr gehabt, dann haben sie die Türen schließen müssen. Morris Hill war ein bisschen anders. Da war der Pastor einfach, der hat die Mitarbeiter so drangsaliert. Und dann kommt man zu den letzten Versen im Thessaloniker 2. Ihr wisst auch, dass wir, wie ein Vater seine Kinder, jeden Einzelnen von euch ermahnt, ermutigt und beschworen haben, so zu leben wie Gott, wie es Gott würdig ist, der euch zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit berufen hat. Paulus will, dass diese neuen Christen, diese jungen Christen, ihr Leben so gestalten, wie es sich ziemt. Für jemand, der Gott dient und in Ewigkeit mit ihm ist. Und das ist, das hat mich zuletzt angesprochen. Und dann will ich ganz kurz zurück auf diese Frage, Christianity Light, gibt es sowas? Die Antwort ist nein. Es gibt sie, schon, also wir können es ja sehen in unserer Gesellschaft, aber es gibt sie nicht. Das ist nicht das Christentum. Das ist nicht Christsein. Wenn wir wirklich Gott lieben mit unserem Herzen, Wenn wir wirklich Gott dienen wollen, dann wird sich unser Leben in einer gewissen Weise gestalten. Und vielleicht könnt ihr euch erinnern, als ihr von uns, die wir Christen sind, wie war es, als du dich zuerst bekehrt hast? Wie stark war deine Liebe? Wie hat sich dein Leben verändert? Wie viel hast du Gott geliebt und gedankt, weil er dich gerettet hat? Und vielleicht über die Zeit hat sich das verändert bei dir. Vielleicht ist deine Liebe kalt. Wir singen zwar schöne Lieder Sonntagmorgen, aber vielleicht haben die überhaupt keine Bedeutung für dich. Du singst sie so raus, aber da geschieht nichts. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich weiß, wie es mir geht. Und ich bin manchmal traurig, dass ich nicht mehr diese Freude und diesen Dienst habe. Ja, auch eine kindliche Freude, aber eine dankbare Freude. Und die wirklich mein Leben verändert hat. Und ich weiß, die Person, die ich heute sein würde, wenn das nicht geschehen wäre. Herz der Anbetung, kennt ihr das Lied? Ja. Wir singen das Lied, aber um was geht's hier? Ich will nur, dass ihr nochmal die Wörter dazu liest und euch Gedanken macht, was will Matt Redman, was will er damit sagen? Was will er damit sagen? Gott will mehr als nur, dass wir ihn zu ihm singen am Sonntag. Amen.